Nee, also die Innenstadt finde ich tatsächlich richtig cool. Also, weil die so schön alt geblieben ist. Also, so, das hört sich jetzt schon wieder nicht so positiv an. Aber nein, ich finde
Im
andere
Kreis aus
Städte.
Klatschen gerade.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Ich würde sagen Badelatschen. Im Winter wäre es barfuß auch ein bisschen kalt. Aber im Sommer, meine Füße sind eher ein bisschen empfindlich. Deswegen neige ich eher zu Badelatschen.
Die erste Person, die Badelatschen gesagt hat bei uns im Podcast. Ich dachte, keine Ahnung, wie viele Folgen es dauert.
Ja.
Aber Daniel,
definitiv.
überraschend, ne?
Ja, aber auch die Interpretation. Von daher, also sonst
Definitiv.
Kommt er immer mit Sand unter den Füßen.
Ja, genau.
Und
ja, aber Laura, vielen, vielen Dank erstmal, dass du heute unser Gast bist. Laura Noltes, zu Besuch, 22 Jahre, großes Bobtalent, Bobfahrtalent aus Deutschland und genauer gesagt aus Unna, aus der besten Stadt in Deutschland sozusagen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist.
Danke, dass ich
Und
hier sein darf.
gerne, gerne. Mal gucken, ob du das gleich auch noch sagst, weil jetzt kommen erstmal ein paar Entweder-Oder-Fragen und ja, freuen wir uns schon drauf.
Okay.
Daniel, magst du wieder beginnen?
Gerne. Frage: Wir haben eine Popcornmaschine im Büro und wenn du da stehen würdest, süßes oder salziges Popcorn?
Süßes, definitiv. Also salziges Popcorn ist gar nicht meins.
Okay.
Wie ist es bei dir? Ich mache immer so halb-halb beim Süßen.
Eher süß.
Ja.
Also salzig. Früher gab es
Okay.
ja dieses Mikrowellen-Popcorn-Zeug und das war auch nicht so meins. Das hatte ich auch irgendwann mal in salzig, war nicht so meins.
Okay. Wie ist es bei dir so hinsichtlich Treppe oder Fahrstuhl?
Also jetzt gerade habe ich den Fahrstuhl genommen und auch sonst nehme ich eher den Fahrstuhl. Also ein Stockwerk würde ich schon noch gehen, alles andere wird mir dann auch zu anstrengend.
Okay. Sie macht Sport, oder?
Eigentlich schon, ja.
Okay.
Wobei, da können wir gleich auch noch drüber reden.
Ich mache ja schon so genug Sport, da muss ich mich da ja nicht auch noch verausgaben.
Das sage ich auch immer.
Ja.
Okay, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Online-Shopping oder klassisch, wenn man kann, im Geschäft shoppen?
Mittlerweile doch eher Online-Shopping, weil es einfach bequemer ist. Wenn man so shoppen geht und dann die ganze Zeit unterwegs ist, dann fängt irgendwann auch der Rücken an, weh zu tun und das ist anstrengend und da sind so viele Leute und da muss man so lange warten. Online-Shopping ist schon bequemer.
Und wenn wir jetzt mal so Richtung Urlaub schielen, was bist du da so für ein Typ? Eher Winterurlaub oder eher Sommerurlaub?
Ganz klar Sommerurlaub. Ich verbringe schon den ganzen Winter in irgendwelchen Schneeregionen und da freue ich mich immer auf einen Sommerurlaub nach der Saison. Ja, ich liebe warmes Wetter, am Strand liegen, entspannen und ja, deswegen Sommerurlaub.
Wir können jetzt abseits der Bobbahn die Frage bezogen, abenteuerlich oder eher vorsichtig?
Abenteuerlich doch. Ja, doch. Ich mag es, was zu erleben und gerne auch mal risikoreich.
Alles andere hätte mich auch total gewundert bei der Sportart.
Okay, jetzt haben wir ja gerade festgestellt, dass du noch sehr, sehr jung bist, aber wie sieht das aus bei der Frage Karriere oder Familie?
Ja, schwierige Frage. Also aktuell Karriere, weil ich habe jetzt noch keine Familienplanung in Planung. Ich habe natürlich auch Familie, aber die kommt immer mit. Also wenn es jetzt nicht gerade Corona ist, sind die immer bei den Wettkämpfen dabei, gucken zu und bisher lässt sich das gut vereinbaren. Aber ja, später dann denke ich eher Familie.
Okay.
Auch wieder nicht bezogen auf den klassischen Bobs, aber allgemein lieber Fahrer oder Beifahrerin?
Lieber Fahrerin? Meine Beifahrer sagen vielleicht was anderes, aber ich denke, ich fühle mich da ganz wohl an der Fahrerposition und ja, ich mag das lieber selber zu fahren. Außer es sind ganz lange Strecken, dann setze ich mich auch gerne mal auf den Beifahrersitz.
Aber bist du dann auch ein schlechter Beifahrer? Das heißt, also.
Jein, vielleicht manchmal schon. Da sage ich immer, ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Oder siehst du das da vorne? Und
Okay.
ja, deswegen fahre ich lieber selber.
Kenne ich. Und alle anderen auch, die immer mit mir fahren,
Ja.
oder?
Nee, also du gehörst für mich auf jeden Fall zu den Top 3 Autofahren, wo ich, also wenn ich bei jemandem im Auto schlafen kann, ist das für mich
Danke
der
für das
Punkt,
Kompliment.
dass ich sage, dem vertraue ich.
Ja.
Also muss man es auch rational sagen, wenn du gegen die Wand fährst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir beide drin saßen. Von daher, bei dir kann ich auf jeden Fall auch immer gut schlafen im
Sehr
Auto.
schön, ich freue mich demnächst irgendwann mal mit dir Vollgas gegen die Wand zu fahren.
Lass mal Bob fahren.
Ja, lass mal Bob fahren, genau. Das machen wir später. Gucken wir mal. Ja, Daniel, magst du auch noch die nächste Frage stellen?
Ich lasse dir den Vortritt als guter Autofahrer.
Ja, ich habe jetzt hier nur noch die Frage.
Ja, mach ruhig.
Okay,
okay. Wir machen das später mit der.
Ah, okay, okay. Gut. Da haben wir uns noch nicht ganz final abgesprochen, aber deswegen. Wir haben auch gehört, dass du sehr, sehr gerne Schokolade isst. Und deswegen würden wir gerne von dir wissen, wenn du die Qual der Wahl haben würdest, nie wieder Bob fahren oder nie wieder Schokolade.
Oh Gott.
Schöne Grüße von deinem Trainer an dieser Stelle.
Na, das ist ja eine super Frage. Ich muss ja jetzt sagen, nie wieder Schokolade essen.
Okay, gut.
Dann sagt es mir dein größtes Laster.
Ja, Schokolade ist mein größtes Laster, ja.
Und als wir gefragt Schokolade. Haben, beschreib Laura mal, war das nach 30 Sekunden auf jeden Fall das erste Wort, was gefallen ist. Dann dein Instagram-Bio sagt das auch.
Ja.
Von daher deckt sich.
Das stimmt. Ja. Na, hat er schon recht.
Gut, sind wir durch mit den Fragen, oder?
Ja, theoretisch schon. Ja,
die eine Frage sparen wir uns zum richtigen Zeitpunkt noch auf.
Okay, ich bin gespannt. Ja, gut.
Okay.
Okay, ja, Laura, erstmal vielen Dank. Ist natürlich immer unangenehm, wenn man nicht weiß, was da so gestellt wird. Und ist ja auch sehr, sehr querbeet, was da gefragt wird. Aber ist für uns immer ganz toll, weil theoretisch gesehen wissen wir jetzt deinen Namen. Wir wissen, dass du wirklich schon richtig tolle Erfolge gefeiert hast. Und zwar allein schon erst letzte Woche. Da hast du noch bei der Monobob-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewonnen. Also auch an dieser Stelle nochmal ein großes herzliches Glückwunsch von unserer Seite in die Richtung. Und wenn man dann so, keine Ahnung, bei Wikipedia was über dich liest oder sonstiges, kann man natürlich viel über deine Karriere im Bob quasi mitbekommen. Aber ob du lieber süßes oder salziges Popcorn isst oder andere Fragen, das ist natürlich auch irgendwie wichtig, um dich einfach als Person, als Persönlichkeit dann quasi kennenzulernen. Das dazu. Und jetzt ist es ja so, du bist halt ein absolutes Talent im Bobfahren und deswegen würden wir auch gerne wissen, also weil es gibt ja, also ich selber als Kind wollte immer Fußballprofi werden so und dann gibt's, ich weiß nicht, Daniel wahrscheinlich auch oder keine Ahnung was, aber die meisten Leute wollen irgendwie Fußball, Handball, keine Ahnung, Tennis, alles was da so, wie kommt man auf die Idee irgendwann zu sagen, hey, ich habe voll Bock in so einen Bob zu springen und dann einfach die Pisten runter zu rasen und theoretisch auch die Gesundheit zu riskieren?
Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht aufgestanden und habe mir gedacht, boah, ich will Bobfahrerin werden.
Okay. Ist beruhigt.
Ja, auch gerade hier aus der Region, da ist das jetzt auch nicht so publik. Ich habe vorher Leichtathletik gemacht. Ganz klassisch, viele Bobfahrer waren vorher Leichtathleten, weil man die Voraussetzungen für den Start mitbringt. Man ist schnell, man hat Kraftwerte, die dazu passen. Und ja, deswegen habe ich vorher Sprint gemacht und ich kannte ein paar Leute, die Bobfahren gemacht haben. Und die mich immer schon mal versucht haben zu überreden, so, ja, komm noch mal mit, schau dir das doch mal an. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich komme da jetzt nicht mehr raus, ich fahre jetzt einfach mal mit. Und dann bin ich nach Winterberg zu einem Anschubtraining gefahren, habe mir das mal angeguckt und das hat direkt Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
Ah, dazu hätte ich jetzt direkt eine Frage, weil ich meine, wie Daniel es gerade beschrieben hat, mal zum Probetraining zum Fußball gehen, mal zum Probetraining zum Tennis. Okay, aber Probetraining beim Bobfahren? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, schon eher ungewöhnlich, ja. Das war so ein das ist eine Anschubbahn, auf der wir dann Probetraining hatten. Die ist quasi auf Tatan, ganz normal. Mhm. Und das ist so ein nachgebauter Bob. Also es war jetzt auch im Sommer, es war kein richtiger Bob. Und da haben wir erstmal das Anschieben ausprobiert, weil das ja erstmal die Grundvoraussetzung ist quasi, um auch das Bobfahren machen zu können. Und das hat direkt gut geklappt. Und damals haben wir beim Bundestrainer René Spies auch direkt trainiert gehabt. Und ja, er hat direkt gesagt, dass das gut aussieht, dass ich da Talent für habe. Und ja, dass ich auch noch so jung bin und vom Alter her auch noch in die Jugendolympiade reinpassen würde, die in dem Jahr noch waren direkt. Mhm. Und dass ich dafür aber selber fahren müsste und ob ich denn nicht Lust hätte, selber zu fahren. Und ja, 2 Monate später saß ich dann auch selber vorne in den Lenkseilen im Bob und so
das
schnell
war
ging's.
2016 dann?
2016 war die Jugendolympiade, genau. Ja. Und das erste Mal im Bob saß ich im Oktober 2015.
Klar. Okay. Gut. Und nur ganz kurz gefragt, wann war die Jugendolympiade? In 2016, war das Anfang des Jahres, Mitte, Ende?
Genau, die war Februar 2016.
Okay, also kein halbes Jahr später?
Ja, genau.
Hast du quasi bei einer Jugendolympiade mitgemacht?
Ja.
Okay, kannst du nur ganz kurz sagen, welchen Platz du belegt hast?
Ja, ich habe gewonnen.
Okay. Stell dir mal vor, sie hätte 7 Monate gehabt, dann wäre sie noch weiter vorne gewesen.
Ja, das ist schon krass, also Respekt. Also ich glaube, da hat der Trainer es gut erkannt, dass da Talent vorhanden war oder
Dankeschön,
ist.
Dankeschön, ja.
Und da stelle ich mir aber auch die Frage, also wie war denn die Erfahrung, als du dann nicht nur auf der Tatanbahn trainiert hast, sondern wirklich dann das erste Mal den Eiskanal quasi runtergedampft bist?
Ja, das war heftig. Ich war da ja noch relativ jung, auch 16 Jahre. Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein. Und die Bobs, die fahren ja auch 130 km/h. Also ja, ich stand dann da an der Eisbahn, habe mir es angeguckt und dachte, und das soll ich gleich auch selber machen? Ja, ich war erstmal dann richtig nervös von meiner ersten Fahrt. Und ja, im Endeffekt war es aber ein richtig cooles Erlebnis. Aber Adrenalin hoch 1000, also das war schon echt richtig aufregend, ja.
130 km/h.
Und jetzt die Frage, jetzt bist du ja wahrscheinlich nicht hoch 1000, sondern du bist schon über 1000 Mal schon wahrscheinlich jetzt entsprechend die Bahn runtergerast. Hat man jetzt immer noch einen Adrenalinkick jedes Mal beim Start oder lässt das eigentlich nach, weil das irgendwie zur Routine gehört?
Also es ist natürlich weniger geworden, aber es lässt nie ganz nach. Also gerade auf schwierigen Bahnen, wie jetzt auch in Altenberg, da hat man immer einen gewissen Respekt vor der Bahn und auch jedes Mal fährt so ein bisschen Adrenalin mit und Anspannung, weil man weiß halt, es muss alles zu 100% passen, sonst kann man halt mal auch auf der Seite landen. Und deswegen, es bleibt nie, es bleibt nie unspannend, sagen wir es mal so, es ist immer spannend.
Okay.
Kannst du uns mal also als Laie so ein bisschen in das Cockpit mitnehmen, weil du sagtest gerade so selbstverständlich Lenkseile. Also im Fernsehen sieht man ja immer nur, springen dann zwei irgendwie da rein oder vier, was auch immer. Aber was passiert in diesem Cockpit?
Genau, also ich bin ja die Pilotin und wenn wir reingesprungen sind, quasi meine Anschieberin hinten, die macht sich dann ganz klein und ich vorne als Pilotin lenke dann eben. Und dafür habe ich eben zwei Lenkseile und in Linkskurven nutze ich natürlich das linke, in Rechtskurven das rechte, aber es ist jetzt nicht so stupide, dass ich links links ziehe und rechts rechts. Es ist halt, ja, da ist ganz viele Druckpunkte sind ja in der Bahn. Es hat auch viel mit Physik zu tun, dass wir versuchen müssen, die Druckpunkte zu unterschneiden und an den richtigen Stellen wieder zu öffnen und auszufahren. Und man versucht halt eben, die Bahn mit möglichst wenig Lenkeinsatz eigentlich runterzufahren, weil Lenken immer die Kufen querstellt und langsam ist. Aber halt auch, es muss halt passen. Also wenn man jetzt nicht lenken würde, dann würde man halt schnell umkippen und schnell auf der Seite liegen, weil die Physik der Bahn einen dann einfach auf die Seite dreht.
Ist das eine Mischung aus auf Sicht fahren und, weil ich glaube, ich habe so ein Video bei dir bei YouTube gesehen, wo du gefühlt so dieses vorher so geübt hast und nach dem Motto, als ob du gefühlt im Schlaf diese Kurven durchgehst und bei 130 km/h kann man ja nicht gefühlt dann alles noch auf Sicht fahren, sondern du weißt ja gefühlt, jetzt kommt gleich links, rechts. Wie spielt da irgendwie das, was man sieht und was man im Kopf hat, miteinander quer?
Genau, es ist halt so, bevor wir das erste Mal eine Bahn runterfahren, lernen wir die komplett auswendig. Wir machen auch vor jedem Training eine Bahnbegehung, gehen da zu Fuß einmal runter, schauen die uns an und wissen halt direkt, bevor wir das erste Mal runterfahren, ja, Kurve 1 geht links rum, Kurve 6 geht rechts rum und so weiter. Müssen jede Bahn auf den Zentimeter auswendig kennen und dieses Durchgehen der Bahn, was wir oben machen, ist halt so eine Visualisierung quasi. Man stellt sich vor, man würde schon runterfahren und ja, währenddessen hat man auch die Bahn komplett vor Augen. Und währenddessen, sind halt 130 km/h, auf manchen Bahnen in St. Moritz sogar 140, die man da drauf hat. Da kann man nicht mehr viel denken. Man muss das abrufen, was man vorher schon geübt hat, aber situationsspezifisch halt auch anpassen natürlich. Wenn mal was schief geht, eine Kurveneinfahrt nicht ganz so war wie geplant, dann muss man halt auch reagieren können.
Aber kennst du das nicht von früher? Ich meine, also du hast, glaube ich, immer viel so Ego-Shooter gespielt und so. Ne? Mhm. Ich habe früher auf der PlayStation hier so Formel 1 gespielt und habe das sehr, sehr oft gemacht. Und dann konnte ich nachher schon den Grand Prix von Brasilien, den hatte ich schon im Kopf. Da wusste ich schon, welche Kurve wann kommt. Und das hat mir auf jeden Fall einen Vorteil, zumindest an der Konsole. Über
Verkehrslenken in Unna, oder?
Ja, genau. Ja, da weißt du auch jede
Kurve.
Also für alle, die in Unna noch nicht waren, auch wenn wir Unna schon 20.000 Mal hier erwähnt haben.
Deswegen kommt kein Podcast.
Bitte?
Deswegen kommt keiner mehr.
Ach so, ja, okay, das kann sein. Oder man merkt einfach mal, wie viele spannende Persönlichkeiten aus Unna kommen. Das ist natürlich auch, also Rick Zabel hatten wir schon hier, jetzt bist du hier. Und ich glaube auch, da so viel sei verraten, wir haben auch noch ein, zwei andere Leute, die auch noch demnächst hier im Podcast sitzen werden, die auch noch sehr, sehr Spannendes erzählen und ihre Wurzeln auch aus Unna hatten. Und in Unna gibt es einen Verkehrsring, den kennt jeder, der aus Unna auch oder aus der Umgebung kommt, weil da geht's halt nur in eine Richtung. Und da hast du recht, also da sind wir, glaube ich, alle schon 10.000 Mal drüber gepaced und da weiß man, wo jeder Gullideckel sitzt.
Okay.
Also, ja. Und theoretisch muss man wahrscheinlich beim Bobsport entsprechend die Bahn alle so beherrschen, damit man dann nicht aus Versehen den Bordstein erwischt.
Richtig.
Ja. Genau. Und ist diese Bob komplett untechnisch? Das heißt, du redest von Lenkseilen. Ist da nichts drin, was irgendwie dich als Pilotin, Entschuldigung, digital unterstützt? Also,
nee,
da kommt der ITler in die
Welt. Ja, weil du gerade PlayStation und Co. und gefühlt Lenkseile bei 130 klingt halt so 1900.
Klingt altmodisch, ja.
Ja.
Aber es ist so. Also wir haben nur die Lenkseile, mit denen wir lenken und sonst nichts. Und im Ziel gibt es eine Bremse, wo man anhält wieder. Das war's, ja.
Ehrlicher Sport.
Ja. Mhm. Ich finde das so krass. Also ich lag mal vor vielen, vielen Jahren im Krankenhaus und wurde an meinem Kreuzband operiert. Und neben mir, im Krankenhaus, in einem Zimmer, lag dann halt neben mir ein Kollege, der irgendwie auch noch ganz jung war, 17, 18, und der war Skispringer. Und da habe ich mir auch gedacht, und der war aber auch irgendwie ein bisschen wild, so von seiner Art her, aber unterm Strich habe ich mir vorgestellt, als ich da lag als Fußballer sozusagen mit einer Knieverletzung, dachte ich mir, wie geht das, dass man theoretisch so einen Berg und dann Skispringen macht, so, oder? Und ähnlich ist es halt auch beim Bobfahren, wo ich mir immer denke, okay, das ist echt, also da gehört so viel Mut zu. Gerade halt für die ersten Male, sage ich mal. Ich glaube, irgendwann wird es zur Routine und dann ist gut. Aber du sagtest gerade, du bist vom Leichtathletik gekommen und dann wurdest du irgendwie so rübergezogen auf die Seite des Bobsports. Und hast du auch Kollegen oder Kolleginnen erlebt, die auch ähnlich versucht haben und dann nachher gesagt haben, ne, ist nichts für mich? Oder ist es dann eigentlich nur die Überwindung und nachher sagt fast jeder so, ja, ist schon cool, mach man, geht klar.
Es gibt halt doch tatsächlich schon ein paar, für die das nichts ist und die dann auch wieder aufhören damit, weil es denen einfach zu riskant ist, auch gerade wenn sie vielleicht mal einen schweren Sturz hatten oder so. Ja, oder wenn sie sich einfach unwohl fühlen dabei, manchen wird auch schlecht oder schwindelig dabei. Ich denke, man gewöhnt sich vielleicht nach einer Zeit dran, aber wenn man halt von Anfang an sagt, das ist jetzt nichts für mich, dann lohnt es sich auch nicht, das auszuprobieren. Ich meine, man muss schon wirklich bereit sein, auch für jede Hundertstel zu kämpfen, und wenn das von Anfang an drin ist, dass das nicht so ist, dann ja, sollte man vielleicht aufhören.
Wo du jetzt gerade Hundertstel sprichst, vom Fernseher hat man Zwischenzeiten, wenigstens nur 2-3 Mal. Wisst ihr im Bob, weil ich meine, ich glaube, ihr beiden seid auch relativ bekannt dafür, die besten Anschieber zu sein, allein von eurer Schnellkraft. Aber wisst ihr gefühlt, wenn ihr in den Bob springt, das war jetzt gut, sehr gut und das reicht? Und habt ihr ein Gefühl bei der Fahrt, ob das jetzt gleich Platz 1 ist oder eher Platz 15?
Also es ist immer gerade im ersten Lauf schwierig einzuschätzen, weil man fühlt zwar am Start, vielleicht das war jetzt gut, aber man weiß nie die genaue Startzeit. Und man merkt während der Fahrt natürlich, ob man Fehler macht oder nicht. Aber selbst wenn man keine macht, weiß man immer nicht, okay, was haben die anderen jetzt gemacht? Sind die vielleicht ein bisschen schneller gestartet und haben auch genauso gut getroffen? Dann würde es zum Beispiel schon wieder nicht reichen. Wir haben jetzt halt das Glück, am Start immer echt gut mit dabei zu sein. Deswegen wissen wir eigentlich immer, wenn eine Fahrt richtig gut runtergebracht wurde jetzt von uns, dann sind wir schon relativ weit vorne mit dabei. Aber ja, wenn man hier und da mal eine Bande hatte, weiß man natürlich nicht, wo man jetzt genau rauskommt. Weil man, wie gesagt, auch nie weiß, was die anderen jetzt machen. Hm. Aber man hat es schon so ungefähr im Gespür, ja.
Tja, und dann habe ich letzte Woche in der ARD dann eure Weltmeisterschaft im Monobob gesehen und habe viele deiner Kolleginnen fluchen gehört sozusagen, dass Monobob ja nicht so euers ist, oder von denen dann zumindest dann entsprechend. Wie ist deine Meinung dazu? Weil ich glaube, Bande berühren war da, glaube ich, es gab keine Fahrerin, die nicht die Bande berührt hat. Vielleicht kannst du, also ich habe fleißig aufgepasst, aber habe dann den Unterschied zwischen Monobob und Zweierbob mittlerweile raus. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wo auch dann ja nicht nur der eigentliche Sinn, der eigentliche Unterschied liegt, sondern vielleicht auch im Detail der Unterschied liegt.
Mhm. Ja, also die neuen Monobobs, die sind natürlich noch sehr speziell für uns. Also für die es jetzt nicht wissen, Zweierbob ist natürlich, da fahren wir zu zweit und im Monobob fahren wir alleine. Es ist eigentlich wie so ein kleiner Zweierbob, wie der jetzt gebaut wurde. Aber das Problem ist, der ist trotzdem noch sehr schwer, also hat 162 Kilo. So ein Zweierbob wiegt 170. Also okay. Es ist schon erstmal am Start dann sehr viel schwerer für uns alleine. Und in der Bahn ist so ein bisschen das Problem, dass hinten auf der Hinterachse einfach Gewicht fehlt. Also im Zweier sitzt halt jemand hinten drin, im Mono sitzt da keiner. Und von der Gewichtsverlagerung ist das einfach mega schwierig und demnach bricht er hinten immer so aus. Und das konnte man ja auch im Fernsehen, glaube ich, ganz gut sehen, dass ja fast aus jeder Kurve man so viel Druck mitnimmt, dass da das Hinterboot so wackelt und dann sieht die Fahrt manchmal sehr wild aus. Es ist noch sehr schwierig, den Bob unter Kontrolle zu bekommen im Mono. Ja, ich allerdings habe die Disziplin so angenommen, wie sie jetzt ist, denn ich bin halt froh, dass wir Frauen jetzt auch eine zweite Disziplin bekommen haben. Ja. Bei den Männern gibt's ja noch Viererbob. Und ja, im Endeffekt ist es eine olympische Disziplin und auch eine Medaillenchance mehr. Und deswegen werde ich versuchen, mir da die Linie so gut wie möglich zu erarbeiten.
Okay, kurz noch nachgefragt. Jetzt sagtest du ja gerade, dass es den Viererbob bei den Herren gibt. Der ist bei euch nicht erlaubt. Und da weiß ich auch, dass das einige sehr schade finden.
Genau, es gab früher mal die Kaylee Humphries und Ilana Myers-Taylor und so aus den USA, die haben halt alle versucht dafür zu kämpfen, dass es das für die Frauen auch gibt. Haben auch dann teilweise an den Männerrennen mit teilgenommen, so als Protestfahrten quasi. Okay. Es hat sich aber einfach nicht durchgesetzt, weil das Problem ist, es gibt halt viel mehr Männer auch, die den Sport machen und es gibt nicht ganz so viele Frauen und Viererbob ist natürlich super kostenintensiv. Also so ein Zweierbob allein kostet ja schon um die 80.000 Euro, sage ich jetzt mal, aber ein Viererbob geht dann weit über die 100.000.
Okay.
Das ist dann halt für die kleinen Nationen einfach nicht finanzierbar. Ich meine, jetzt in USA oder auch in Deutschland, wir sind große Nationen, da steckt in viel mehr Geld hinter als bei den kleinen Nationen. Und es wäre halt auch im Endeffekt schade, wenn es dann zwar Viererbob geben würde, aber es machen nur drei Nationen mit. Deswegen hat man sich für den Mono entschieden, der halt deutlich kostengünstiger ist. Der kostet um die 20.000. Und da haben dann alle Nationen die Chance, auch mitzumachen.
Jetzt, wo du gerade die Preise ansprichst, ich meine, du bist jetzt, ja, gehörst zur Elite Deutschlands, aber wenn jetzt ein normaler Jugendlicher Lust hat, jetzt Bob zu fahren, wie läuft das? Ruft der in Winterberg an, sagt, ich würde gerne morgen mal zum Training kommen und dann steht da ein 20.000 Euro Bob, auf den er trainieren kann?
Ja, also jeder Stützpunkt hat ja auch ein paar Bobs gekauft quasi, die er dann da rumstehen hat. Bei mir war es ja auch am Anfang so, dass ich einfach dazu kam und dann werden die einem zur Verfügung gestellt. Also man kann dann mit denen Bobs Training fahren und so weiter. Das sind aber keine, mit denen man jetzt unbedingt Wettkämpfe bestreiten könnte. Aber ja, so ist das. Und dann haben wir, wenn man sich dann weiter durchsetzt quasi, haben wir zum Glück die FES, die für Deutschland die Schlitten baut. Und da ist das dann wie so eine Art Leasing, die wir da machen können. Also das ist in Deutschland schon echt gut geregelt. Im Ausland muss man sich direkt immer halt einen eigenen Bob kaufen, wenn man Bob fahren will.
So, und dann muss ich jetzt gestehen, wahrscheinlich lacht ihr jetzt als Bob-Szener darüber, weil ich habe natürlich den Film Cool Runnings extrem gefeiert früher.
Hab ich noch auf, ja, als Tab.
Ja, da habe ich dann gesehen, dass sie sich halt quasi einen Bob mehr oder weniger zusammengestellt haben und mit diesem Bob dann halt durch die Rennen gegangen sind. Und deswegen, weil wir gerade über das ganze Thema Bob und Kosten halt auch sprechen, ist es so, dass du dann quasi oder ihr zu zweit einen Bob habt und den kart ihr quasi von Veranstaltung zu Veranstaltung und der ist immer auf euch quasi, ja, weiß gar nicht, ob der genormt sein darf auf euch oder ist der theoretisch gesehen genormt, weil alle Bobs gleich groß sein müssen oder wie läuft das so?
Ja, also es gibt ja natürlich ein gewisses Reglement und es ist dann so, dass jedes Team am Anfang der Saison einen eigenen Bob zugeteilt bekommt von der FES und ja, den fahren wir dann die ganze Saison, fahren wir den von A nach B, immer, wir fahren die auch, viele wissen das auch nicht, viele denken, wir haben Mechaniker, die alles für uns machen, aber wir machen alles selber, wir fahren den auch selber in unseren Transportern von A nach B, die Bobs, immer mit dem Auto und ja, im Endeffekt haben wir auch Mechaniker, die helfen uns dann nur noch so kleine Feinabstimmungen daran umzustellen, aber wir müssen schon sehr viel auch selber machen und ja, am Ende ist es halt der Bob, der am besten auf uns abgestimmt ist dann.
Okay. Das heißt, wir bedeutet jetzt dann in dem Fall das Zweierteam?
Genau, also.
Plus Trainer oder?
Ja, ich und meine Anschieberin, genau. Ja. Genau. Also, die Trainer, bei uns ist es ja so, wir haben ja meistens alle Athletiktrainer und Bahntrainer getrennt voneinander. Deswegen haben die eigentlich mit dem Material auch am Ende nichts zu tun. Unsere Athletiktrainer kommen auch gar nicht mit im Winter, wenn wir auf den Wettkämpfen sind. Da haben wir ja vom Verband da Trainer, die uns betreuen. Genau.
Okay. Mega interessant.
Definitiv. Ja.
Vor allem die Tatsache, dass dann der Bob wirklich von euch noch selbst durch die Gegend gefahren wird, das ist, ja, sollte man nicht glauben. Und dann sieht man mal wieder, was das für ein ehrlicher Sport ist.
Ja, gut, das hatten wir jetzt schon verwöhnt. An mehreren Punkten, dass Sportler, die wirklich zur Weltelite gehören, wenn sie nicht einen Ball kicken, viel wirklich selbst.
Einen Ball werfen.
Oder ja, viel selbst machen müssen, um da irgendwie dann auch oben stehen zu dürfen.
Aber ich frage mich so, manchmal. Was ist so aus unserer Fernsehlandschaft geworden? Oder? Also ich meine, es gibt ja viele Jüngere, die sich komplett dem TV irgendwie abwenden und dann nur noch bei Netflix und so weiter abhängen. Aber wenn du dann teilweise siehst, was da für eine Scheiße läuft und jetzt Sonntag zum Beispiel wirklich euer Rennen, ne? Es war mega interessant, das war mega cool. Ich frag mich einfach, also oder jetzt andere Sportarten wie Beachvolleyball oder sonstiges, die keine Präsenz bekommen, wo ich mir immer denke, so ey, also ganz ehrlich, der Trödeltrupp, der auf irgendwelchen Sendern rumläuft oder so, ist ja auch ganz nett und unterhaltsam, aber theoretisch ist Sport ja einfach extremst cool und ich weiß nicht, ich finde es auch so authentisch einfach, wenn ihr in Interviews zu sehen seid dann und so weiter. Also jetzt nicht nur jetzt gerade im Bobsport, sondern generell halt einfach auch bei vielen anderen Sportarten, wo die Leute dann einfach nicht so verwöhnt sind und vielleicht so von der Öffentlichkeit abgeschimpft werden und nur das sagen, was gesagt werden darf und so weiter.
Komm, das ist schon echt. Wenn du überlegst, dass ich meine, der hochdekorierte Fußballer sagt dann schon manchmal, ich möchte kein Interview geben und ich glaube, ihr seid echt froh für 30 Sekunden einmal in die Kamera ein Statement geben, damit der Sponsor sagt, hey, wir haben eine gewisse Präsenz und der Fußballer sagt, ach komm, ein Interview, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, habe keine Lust, was zu sagen und das ist halt irgendwie schon eine Ignoranz im Sport untereinander.
Ja, definitiv. Ja, so ist das.
Nochmal eine Frage zu deiner Karriereleiter mit 22. War schon abzusehen, dass du beim Leichtathletik einfach schon so gut bist, wie du jetzt gerade hier als Bobfahrerin stehst? Also warst du auch im Leichtathletik schon ganz, ganz weit vorne?
Nein, ich habe in der Leichtathletik hatte ich zwar Talent auch für den Sprint, aber ich habe dann am Ende auch mit Verletzungen zu tun gehabt, mit dem Fuß, da hatte ich immer ein paar Verletzungen und ich bin eine normale Zeit gelaufen, also auf 100 Meter 12,6, das ist jetzt nicht besonders schnell für die, die sich auskennen, aber ich bin halt auch noch relativ jung da gewesen, 14, 15 war ich, ich hätte da vielleicht auf jeden Fall noch einiges rausholen können, aber es war halt schon relativ schnell abzusehen, dass im Bobsport eben mehr möglich ist für mich und das ja, da mein größeres Talent noch liegt, sag ich mal so.
Und deine Anschieberkollegin kommt auch aus dem Leichtathletik, oder?
Genau, Leichtathletik? Meine Anschieberin ist auch Leichtathletin, die ist sogar immer noch Leichtathletin.
Okay.
Macht hier und da nochmal einen Wettkampf, wenn es reinpasst. Genau, die wohnt ja jetzt in Frankfurt, trainiert da auch. Und ja, viele aus der Leichtathletik sind dabei.
Okay, und du warst jetzt 100-Meter-Läuferin dann beim, das war auch deine Hausstrecke dann?
Genau, richtig, ja.
Okay, und klar, jetzt kann man sagen, Schnellkraft, das passt irgendwie zusammen, aber trotzdem, das Profil von 100-Meter-Sprinterin und Bob ist ja sicherlich doch nochmal komplett unterschiedlich. Wie ist da der Prozess? Wie legt man gewisse Themen ad acta und konzentriert sich darauf? Also kannst du uns doch mal ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie sich das so ergeben hat dann über die Jahre?
Genau, also das Training ändert sich schon ein bisschen. Es ist nicht extrem anders, aber schon. Also ich meine, beim 100-Meter-Lauf oder auch sogar 200-Meter-Lauf ist es halt, brauchst du auch Sprintausdauer. Beim Bobfahren schieben wir maximal 50 Meter an. Das heißt, du musst viel schnellkräftiger und explosiver noch sein, weil es zählt halt wirklich, dass die ersten Meter auch stimmen. Und du brauchst halt nicht so, du musst es nicht so lange durchhalten, sag ich mal. Deswegen musst du schon extrem stark im Sprint sein, aber halt eher auf den ersten Metern. Und demnach trainieren wir natürlich auch kürzere Strecken im Training, machen aber auch viel Sprünge und so weiter, um die Explosivkraft halt hochzuhalten. Und ja, eben auch mehr Krafttraining doch als in der Leichtathletik. Ich meine, in der Leichtathletik, da schaut man ja auch immer, dass man nicht allzu viele Muskeln dann hat, damit man auch noch leicht bleibt und so weiter. Aber beim Bob brauchst du jeden Muskel und insofern hat sich das auch geändert, dass man auch mehr Krafttraining dann macht.
Ja. Okay.
Und wie viel Training? Ich meine, du sprichst gerade davon. Wie muss man sich das jetzt als Laie vorstellen? Wie, ich meine, du hast, glaube ich, ja auch nur halbjährliche Saison und die andere Zeit ist dann zur Erholung oder hältst dich einfach fit oder ist es die Zeit, wo du voll trainierst? Wie läuft das?
Ja, also man sagt immer, Wintersportler werden im Sommer gemacht und so ist es auch. Also die Sommermonate sind eigentlich die allerhärtesten.
Okay.
Da haben wir halt richtig viel athletisches Training, worauf wir uns, damit wir halt im Winter ein bisschen runterfahren können, um schnell zu sein. Aber im Sommer ist es wirklich viel. Also da trainieren wir so 7 Einheiten die Woche. Und die sind halt 3 Stunden oder so dann teilweise. Und das ist wirklich anstrengend. Und wenn es dann Richtung Winter geht, wo dann auch die Wettkämpfe kommen, da fahren wir halt im Training athletisch gesehen ein bisschen runter. Da machen wir dann nur noch, weiß ich nicht, 5 Einheiten die Woche und deutlich weniger intensiv. Und weil da eben die ganzen Wettkämpfe noch sind, die belastend sind. Ja.
7-mal die Woche heißt gar keine Pause? Oder ja. 2 Einheiten an einem Tag?
Mal so, mal so. Okay. Also ich habe es lieber, wenn ich sonntags Pause habe zum Beispiel. Also
ja, kann ich verstehen.
So einen Tag Pause mal abschalten, mal was anderes machen. Genau, und dann ist meistens an einem anderen Tag eine 2. Einheit.
Ja.
Natürlich machen wir auch im Sommer Trainingslager. Da hat man dann auch mal so 15 Einheiten die Woche. Das ist dann auch immer mal möglich, aber das hat man jetzt nicht durchgängig.
Ja. Okay.
Was man, glaube ich, auch noch nicht vergessen darf, du studierst auch parallel noch Wirtschaftspsychologie?
Genau, richtig, ja.
Und wie sieht dann so eine klassische, in Anführungsstrich, normale Woche bei dir aus? Also mit Studium, Lernen, dann musst du wahrscheinlich mal zur Bahn fahren, dann hast du Athletiktraining hier. Bist du überhaupt mal in Unna?
Also dann verstehe ich einfach, warum man hin und wieder zur Schokolade greift.
Braucht man halt. Nee, ja, also im Sommer ist es halt so, dass ich ja, halt morgens Athletik meistens trainiere, weil morgens ist man noch am frischesten, sag ich mal. Und danach fahre ich zur Uni und abends lerne ich dann noch oder habe halt noch eine Einheit. Physiotherapie ist ja auch immer noch zwischendurch dabei oder Osteopathie, wo man dann auch noch irgendwie hinfahren muss. An den Wochenenden sind wir im Sommer auch jedes Wochenende eigentlich in Winterberg, um Anschubtraining zu machen. Und ja, im Winter sind wir komplett unterwegs. Also da bin ich war jetzt auch, bevor ich jetzt wieder nach Hause gekommen bin, 6 Wochen am Stück unterwegs. Da bin ich gar nicht mehr in Unna eigentlich im Winter. Genau, da sind wir die ganze Zeit unterwegs. Und da ist das mit der Uni auch ein bisschen schwieriger. Da muss ich halt alles online machen. Aber es funktioniert schon, wenn man's will. Ja.
Okay, und jetzt bist du 22. Und Kaylee Humphries, die du gerade schon genannt hast, ist ja, glaube ich, also korrigier mich, aber gehört irgendwie zu, so ist so mit die beste Pilotin der Welt.
Definitiv.
Hat ja irgendwie mehrfach Olympia, glaube ich, schon irgendwie die Goldmedaille gewonnen und fünffache Weltmeisterin, das weiß ich seit letzter Woche.
Hast du den ganzen Sonntag vorm Fernseher?
Den ganzen Vormittag, ja. Und da finde ich es zum Beispiel auch eine Sauerei. Da haben die den, also es gibt ja 4 Läufe immer beim Bob und den dritten Lauf haben sie noch im Free-TV quasi übertragen. Ja, und dann haben die einfach zu einem anderen Sportart übergelenkt und haben den entscheidenden 4. Lauf dann einfach nur noch quasi im Stream gezeigt.
Ja, toll.
Gut, ging dann auch. Also habe ich auch das erste Mal gemacht, dann über, also beim Fernsehen dann entsprechend den Internetbrowser geöffnet und hat dann auch ein perfektes Bild. Also es hat alles gepasst. War dann aber auch, ich glaube, Laura, wann war das? 12, 13 Uhr war, glaube ich, dann Schicht im Schacht. Da wart ihr auch durch, oder?
Ja, also. Ja.
Also nicht den ganzen Tag. Nicht den ganzen Tag. Ja, morgens, weil ich habe sonntags ja immer sportfrei. Passt dann. Samstags auch. Freitags auch. Also von daher konnte ich.
Regeneration ist wichtig, sagt der Trainer. Regeneration
genau,
ist
wichtig.
Genau.
Ja. Ich habe auch immer 6 Tage frei und 1 Tag Sport. Das passt in der Regel auch. Nein, ganz auch so schlimm ist es nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, also die Humphries ist ja, glaube ich, so das Nonplusultra. Die ist aber schon 35, wenn ich das richtig recherchiert habe. Frage, das heißt also, man kann theoretisch auf Top-Niveau extrem lange fahren. Frage an dich, ist das dein Plan? Oder sagst du dir,
ich darf ich für Laura antworten? Also wer nach 6 Monaten Olympia Junior Gold holt, der wartet doch nicht bis 35, bis das erste Mal Gold zu Hause.
Nein, das habe ich ja nie gesagt, bis man bis 35 wartet. Aber die Frage ist, hört man nach dem ersten Gold auf? Also,
okay.
Ja, kannst ja sagen, okay, theoretisch gesehen würde es ja nächstes Jahr zu Olympia gehen, wenn alles nach Plan läuft. Und theoretisch könnte Laura ja dann mit 23 dann schon entsprechend Olympiasiegerin sein. Und es kann ja dann sein, dass Laura sagen würde, nee, komm, dann habe ich alles erreicht, dann höre ich auf und dann ist gut. Klar. Dann mache ich nur noch Sommerurlaub.
Olympisches Gold voll Masterstudiengang, klassischer Weg.
Ja.
Ja, also mein Ziel erstmal ist es auf jeden Fall natürlich nächstes Jahr Olympia zu fahren. Ich plane aber auch auf jeden Fall bis 2026 zu machen, also noch einen Zyklus weiter. Mhm. 2026 werden in Italien die Olympischen Spiele sein. Das ist natürlich dann auch relativ cool, weil es so nah ist, dann auch für Familie und Bekannte. Bis dahin werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich meine, da bin ich dann 27, immer noch relativ jung, wenn man es so sieht. Ja. Und dann würde ich halt nämlich jetzt nach Olympia 2022 meinen Bachelor abschließen wollen und dann versuchen, bis 26 meinen Master fertig zu machen. Und dann, also ich muss jetzt nicht bis 36 wie die Kaylee oder noch länger den Sport machen. Ich denke, es wird auch mal irgendwann Zeit für ein normales Leben, weil man widmet ja doch schon irgendwie sein ganzes Leben dann so dem Sport und es ist auch schön und ich würde es auch nicht missen wollen, aber irgendwann reicht es dann auch mal. Deswegen plane ich jetzt erstmal bis 26, aber mal schauen, was sich so ergibt.
Wobei ich immer so privat Freunden und Bekannten erzähle, also dann klassisch vom Fußball, auch auf Amateurebene, nicht im Profibereich. Ich glaube, das muss man nochmal anders bewerten, aber den sage ich immer, spielt so lange ihr könnt, weil bei uns ist es so, oder bei mir war es so, dass dann irgendwann die Knie kaputt waren und dann ging es nicht mehr und bei manchen höre ich dann immer so, ja, nee, ich spiele kein Fußball mehr, ich will mich lieber auf meinen Beruf konzentrieren, was ja auch richtig ist in erster Linie, aber irgendwann bist du halt so alt, dann wird dir die Entscheidung abgenommen und solange du quasi deiner Leidenschaft nachgehen kannst, klar, wenn du den Bob irgendwann gefühlt lieber in die Ecke stellen willst als, weiß ich nicht was, dann kann ich das sehr gut verstehen, aber viele, die sich dann irgendwie entscheiden, jetzt zum Beispiel mit Amateurfußball auch aufzuhören, weil sie dann irgendwie sagen, nee, weiß nicht mehr, ist mir das Wahre. Die werden dann wahrscheinlich nach 5 Jahren, 10 Jahren merken, so fuck, hätte ich einfach mal weitergespielt, weil so Sport gibt einem ja doch meist mehr, als man ursprünglich denkt. Weil das habe ich zum Beispiel gespürt, als ich dann aufgehört habe mit Fußball. Das war so gefühlt auch mein Leben früher. Und dann hast du es auch immer nicht mehr, so dann fällt es irgendwie so in so ein Loch. Keine Ahnung.
Das stimmt, ja gut, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, ich weiß, dass Daniel immer ausrastet, wenn er seinem Triathlon nicht hinterhergehen kann, aus Verletzungsgründen oder sonstiges.
Definitiv.
Oder Schnee.
Aber ich meine, wir beide sind dann auch echt Amateure.
Ja, natürlich sind wir Amateure.
Deswegen.
Ja.
Also. Aber krass, dass du mit 22 so einen Weitblick hast. Also,
ja.
Habe ich mit 30 nicht gehabt.
Nee, heute noch nicht.
Wir sind doch noch 30.
Ach so, ja, stimmt. Plus.
30 plus, ja. Von daher.
Okay, kurze Frage noch, wie ist das eigentlich Im Bereich der deutschen Bobfahrer hat man da irgendwie, gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit allen? Oder weil, ja, also ich glaube, dass die Topstars ja quasi auch eigentlich immer gemeinsam on Tour sind. Man sieht sich gefühlt immer. Und wie ist da der Austausch? Weiß nicht, ist man da, hat man da eine Fahrgemeinschaft oder wie läuft sowas?
Ja, also wir sind ja immer alle zusammen unterwegs, ja. Die Frauen- und die Männerteams, auch immer in den gleichen Hotels. Und ja, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe alle zusammen für die wichtigen Termine und so weiter halt, mit den Trainern auch. Ja, nur dieses Jahr war es alles ein bisschen schwieriger. Wegen Corona waren wir in so Gruppen eingeteilt, da durften wir auch nicht zu der ganzen Mannschaft dann quasi Kontakt haben. Okay. Wir waren immer in so Zweiergruppen eingeteilt. Zum Beispiel war ich jetzt am Ende mit Team Hafer in der Gruppe, durfte also die anderen Frauenteams und auch die anderen Männerteams wie Team Friedrich und so gar nicht offiziell sehen quasi. Ja. Weil wir haben einfach gesagt, das Risiko ist halt zu hoch, dass wenn einer von uns irgendwie doch Corona haben sollte, dass dann alle angesteckt werden. Deswegen haben wir versucht halt die Radien so klein wie möglich zu halten. Also wir wurden ja auch immer zweimal die Woche getestet, aber trotzdem versucht man ja, sich keinem Risiko auszusetzen. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir alle viel miteinander zu tun haben, unter der Saison auch uns auch gegenseitig helfen und auch immer abends zusammen noch ja irgendwas unternehmen oder Spiele spielen oder sonst was, weil man muss sich die Zeit unterwegs ja auch irgendwie erträglich machen. Genau, deswegen, ja.
Okay, und ich glaube, der größte Bob-Pilot ist ja André Lange, der mittlerweile, glaube ich, in China trainiert. Konntest du den auch mal kennenlernen oder ist das so aneinander vorbeigelaufen, so wo du angefangen hast und zur Spitze hinzugekommen bist, war er dann schon weg?
Ja, das war so ein aneinander vorbeilaufen. Okay. Also als ich angefangen habe, war er dann schon nicht mehr da. Und aber natürlich kennt man ihn und weiß seine ganzen Erfolge. Jetzt ist er ja genau Trainer in China. Ja. Wird denen auch, denke ich, einen riesen Mehrwert bringen, gerade im Hinblick auf nächstes Jahr auf Olympia, wo die Olympischen Spiele ja auch in Peking sein werden. Da bin ich sehr gespannt, aber das ist natürlich schon ein krasser Typ gewesen.
Glaube ich. Aber allgemein muss man ja sagen, auch dass Una irgendwie eine Bob-Historie hat. Also war das dann für dich damals als junger Mensch dann auch schon irgendwie ein Punkt zu sagen, ich meine, keine Ahnung, Herder Stadion war auf jeden Fall was, wo man auf jeden Fall, ich glaube Jakob hieß er mit Nachnamen, der Diskuswerfer.
Genau, ja.
Dann Janis Becker als Anfahrer und...
Janis Becker? Ja. Den kenne ich noch. Der hat doch mal bei unserem Beachvolleyball-Turnier mitgemacht und stand da einfach als Hühne. Hightower, stand da vorne am Netz und hat einfach nur alles runtergeschlagen. Weil er war noch 2,30 Meter.
Einer der Jungs, warum ich beim Leichtathletik aufgehört habe. Ja, Janis Becker war einfach eine Maschine, also... Mhm. Ja. Also wenn der Zweiter geworden irgendwo ist, hat er geheult.
Ja, wir haben so ein Hobbyturnier immer veranstaltet in Königsbrunn, cool. Beachvolleyball. Und da konnten sich Leute einfach so mischen und dann sich anmelden mit Fantasienamen, so als Teamname und so weiter. Und da haben zwei Jungs, die Biernats, Zwillinge übrigens, ja. Die haben entsprechend dann den Hightower mitgebracht. Und Janis
haben sie damit gewonnen?
Die haben die gewonnen, natürlich haben die gewonnen.
Aber ich weiß auch, irgendwann hat mal jemand gegen die Biernats gewonnen im Finale. Das,
ja, aber da haben die dann auch nicht mehr mit Janis Becker, weil danach das Jahr haben wir die Regeln geändert und haben gesagt, es muss mindestens ein Mädel pro Team dabei sein. Okay. Und dann konnten sie halt Janis Becker nicht mehr nehmen.
Also ich wenn ich die Biernats treffe, sage ich ihnen immer, wisst ihr noch, damals das Finale verloren.
Ja,
definitiv. Aber zurück auf die Frage zu kommen, ist dann Unna irgendwie, obwohl es ja mit, gut, diesen Winter hatten wir sogar mal Schnee in Unna, aber hat man irgendwie einen guten Bezug als junger Mensch schon zum Wintersport in Unna irgendwie gehabt? Ist das irgendwie prägend gewesen?
Also eigentlich, bis ich da wirklich mal zum Probetraining angetanzt bin, hatte ich mit Wintersport nie was am Hut. Ich habe es ultra gerne im Fernsehen geguckt, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass auch aus Unna welche kamen. Also Janis Becker, natürlich kannte ich den, aber irgendwie war mir das gar nicht so bewusst, dass der auch aus Unna kam. Das war mir dann erst klar, als ich wirklich angefangen hatte. Mit Janis Becker war ich auch noch zeitgleich aktiv. Mhm. Der war ja bei Francesco Friedrich auch im Team dort, als ich jetzt aktiv war. Und da haben wir das, oder ist uns das erst so aufgefallen, dass wir beide aus Unna kamen und ja, ist im Nachhinein auf jeden Fall schon cool zu wissen. Doch irgendwie witzig, weil was hat Unna eigentlich mit Wintersport zu tun? Und dann kommen hier gleich drei Bobfahrer.
Sogar bald Olympiasiegerin.
Ja, weiß. Hoffen wir es. Auch da habe ich mich ja schlau gemacht an dem Sonntag. Und da muss ich sagen, fand ich mega geil, hat die ARD so eine Reportage gehabt, die ging irgendwie über eine halbe Stunde und da haben sie einfach mal die komplette deutsche Bob-Historie irgendwie durchleuchtet und das kann man sich auch noch online ansehen. Sehr zu empfehlen, mega cool. Und da haben sie dann zum Beispiel alle bisherigen deutschen Olympiasieger vorgestellt und war mega cool, weil, ja, keine Ahnung, wirklich alte Menschen, die dann da auch irgendwann in den 70ern gewonnen haben oder sonstiges und da ihre Geschichte erzählen durften und dann mit leuchtenden Augen oder auch feuchten Augen dann halt ihre Geschichte erzählt haben. Mega geil. Und ich war überrascht, dass es doch so wenig Goldmedaillengewinner gibt, weil es waren bisher erst 8 Männer und 2 Frauen, die das geschafft haben. Also von daher, klar, kann ich jetzt verstehen, dass du in diesen deutschen Bob-Olymp aufsteigen möchtest. Das wäre natürlich. Und dann aus Unna.
Also aus Unna, ja.
Gibt es eigentlich ein goldenes Buch der Stadt in Unna? Gibt es das? Hast du schon mal gehört?
Ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass Erik Zabel zum Beispiel da eingetragen wurde.
Ja.
Aber ob es dann jetzt das goldene Buch der Stadt Unna ist, aber es gibt auf jeden Fall, gab damals eine Begrüßung.
Ich glaube, es ist grau.
Grau?
Grau. Na super.
Das graue Buch der Stadt Unna.
Okay. Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Wir werden es in Erfahrung bringen. Ja. Noch ganz kurz, ich habe hier noch was, und zwar wollte ich unbedingt wissen, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie krass das ist, wenn man da den Eiskanal runterfegt und so weiter, dass man am Anfang sehr viel Mut haben muss und so. Ich meine, auch das habe ich bei Cool Runnings gesehen, aber auch nicht nur. Man kann ja auch echt übel stürzen. Und dann ist der Spaß eigentlich auch vorbei, der im Film vielleicht dann auch ein bisschen noch lockerer dargestellt wurde, sondern dann ist der Bobsport auch ein sehr gefährlicher Sport. Und jetzt bist du ja auch, ich glaube, letztes Jahr stark gestürzt. Und vielleicht kannst du auch mal berichten, ja, ganz ehrlich, wie fühlt sich das an, wenn man mit so einem Bob bei über 100 km/h dann einfach merkt, okay, scheiße, ich schaff's nicht mehr. Und jetzt reißt das Ding dann um.
Ja, das ist ein Scheißgefühl, das kann ich schon mal sagen. Ja, letztes Jahr leider bei der Weltmeisterschaft bin ich ja auch gestürzt. Vom physischen her erstmal ist es schrecklich. Also man fliegt auf die Seite und dann versucht man sich halt so klein wie möglich zu machen. Man versucht halt sich irgendwie in den Bob reinzuhalten, aber es ist fast nicht möglich. Ich bin ja auch relativ groß und dann guckt mein Kopf auch immer noch raus und der wird dabei 130 übers Eis gegen die Banden geschleudert und so weiter. Es ist schon nicht cool und hinten die Anschieberinnen haben meistens das Problem, dass sie sich nicht richtig halten können. Deswegen hängen die mit den Schultern oft draußen und haben auch oft dann hinterher so richtig krasse Verbrennungen an den Schultern. Bei uns Pilotinnen ist es, wie gesagt, öfter der Kopf. Ich hatte auch schon, das war jetzt nicht letztes Jahr, aber in einem meiner ersten Jahre hatte ich mal einen heftigen Sturz im Winterberg, wo ich dann eine krasse Gehirnerschütterung hatte, auch mit Amnesie. Ich kann mich bis heute nicht an den Tag erinnern. Ja, ich musste dann natürlich auch ins Krankenhaus und das war dann schon heftig. Und das hat auch noch 3-4 Wochen gedauert, bis dann wieder alles intakt war in meinem Kopf, sage ich mal. Ja, das ist schon heftig da, mit 130 auf die Seite zu fliegen.
Glaube ich.
Das ist schon nicht schön und der Bob macht dann auch, was er will eben. Man fliegt dann gegen die Banden und so weiter. Ich meine, es ist nicht mehr ganz so gefährlich, wie es früher mal war. Da ist man ja auch teilweise aus der Bahn rausgeflogen sogar. Da gab es ja auch ein paar tödliche Unfälle. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so, aber ja, es ist schon nicht ohne.
Ja, glaube ich. Und ja, also ich frage mich dann einfach, wenn man dann stürzt, ist das jetzt ein Zeichen von, dass man irgendwie übertrieben hat oder hat man tatsächlich sich die Kurve falsch gemerkt und hat irgendwie einen Blackout und dann kam die Kurve anders als erwartet oder so und wie oft stürzt man? Also jetzt sagst du gerade, du bist dann irgendwann mal früher in Winterberg gestürzt. Ist es so, dass du jetzt nach 6 Jahren Bobfahren dann irgendwie 2-mal gestürzt bist oder fliegt man gefühlt jeden Winter mal irgendwann auf die Nase? Weil ja, sorry.
Alles gut. Am Anfang ist es auf jeden Fall öfter, weil, also klar, man weiß immer, in welche Richtung die Kurven gehen und so weiter, aber es ist, wie gesagt, in der Kurve selbst sehr schwierig, den Druck zu kontrollieren und dann auch wirklich richtig zu lenken. Und oftmals ist es halt einfach so, wenn du in einer Kurveneinfahrt zum Beispiel schon einen Fehler machst, dann wird es extrem schwierig, das am Ende der Kurve noch zu retten. Die Physik allein schmeißt sich dann einfach auf die Seite. Und gerade am Anfang, wenn man nicht so die ja auch nicht das Gefühl hat, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Fehler gemacht in der Einfahrt, das spürt man am Anfang einfach nicht so, dann achtet man am Ende gar nicht drauf und dann schmeißt er einen einfach um. Und deswegen spürt man das am Anfang halt nicht so gut und da gibt's dann auch mehr Stürze. Also ich hatte in einem Jahr zum Beispiel auch schon mal 8 Stürze oder so.
Okay.
Das ist schon relativ viel. Mittlerweile jetzt nicht mehr. Dieses Jahr hatte ich nur 2 Stürze zum Glück. Letztes Jahr die bei der Weltmeisterschaft eben. Ich hatte auch schon mal eine Saison nur einen Sturz, aber ich habe noch nie sturzfrei geschafft. Aber es wird immer weniger, zum Glück. Ja.
Ja.
Und wenn ich richtig informiert bin, dann war dieser Sturz, von dem du gerade berichtet hast, auch in Altenberg, oder? Auf der gleichen Bahn?
Ja, genau. Die Weltmeisterschaft letztes Jahr war ja auch schon in Altenberg. Und ja.
Aber wie macht man das dann vom Kopf? Ich meine, auch wieder nur Amateur, aber beim Fahrradfahren, wenn du einmal in einer Kurve auf einer gewissen Straße dich langgelegt hast, dann fährst du diese Kurve in dieser Straße, entweder fährst du gar nicht mal dieser Straße entlang, weil du es aus dem Weg gehen willst, weil du einfach im Kopf weißt, das tut weh. Und ich fahre beim Rad 30, 40, du fährst gerade 130. Was macht das mit einem Kopf, zu wissen, diese Bahn hat eigentlich irgendwie
nicht so das Positive oben. Und eigentlich, ich glaube, es ist auch die mitschwerste Bahn der Welt.
Genau.
Wie geht man da irgendwie mental mit um?
Also es war für mich extrem schwierig, nicht nur, weil es einfach nur ein Sturz war, sondern weil es auch gerade bei einer Weltmeisterschaft war, wo ich mich gut präsentieren wollte und wo ich auch eigentlich gute Chancen hatte. Das war für mich richtig deprimierend und niederschmetternd. Da ging es mir nicht so gut danach auf jeden Fall. Vor allem die Saison war dann zu Ende. Ich konnte mich nirgendwo mehr zeigen. Die Saison hat so aufgehört. Ich konnte mich danach auch dort erstmal nicht mehr wieder in den Bob setzen. Und man nimmt das natürlich über den Sommer auch mit. Man denkt die ganze Zeit, okay, wie ist das jetzt im Oktober, wenn ich mich wieder dort in den Bob setze? Schaffe ich es dann? Weil ich weiß, ich habe keine andere Wahl, als dann nochmal runterzufahren, wenn ich zu Olympia kommen möchte. Und ja, ich arbeite auch mit einer Sportpsychologin zum Beispiel zusammen und wir haben das halt versucht aufzuarbeiten und im Endeffekt habe ich halt schon so viele Läufe da sturzfrei auch runtergeschafft, dass ich mich jetzt nicht von diesem einen Sturz so aus dem Konzept bringen lassen sollte. Aber es ist natürlich nicht einfach gewesen für mich, das zu verarbeiten oder auch dann wieder daran zu gehen. Dann im Oktober war es dann wieder soweit, dass wir da waren. Ich bin extrem konzentriert an das Ganze rangegangen und ja, es hat dann zum Glück da schon geklappt im Training. Ich wusste aber, für mich ist das Kapitel Altenberg noch nicht abgeschlossen, sobald ich da nicht die WM ordentlich runtergebracht habe. Und demnach bin ich sehr froh, dass es jetzt bei der WM so gut geklappt hat. Und demnach ist das jetzt auch für mich abgehakt, denke ich. Ja,
cool. Kannst du vielleicht sagen, was eine Bahn in Relation zu anderen Bahnen komplexer oder schwieriger macht? Also wenn ich das im Fernsehen sehe und wahrscheinlich Daniel auch, ist das für mich Winterberg, Altenberg, ja, ist...
Zimmerkurven.
Ja, schnell runter, aber was macht's komplex?
Ja, also Altenberg ist auf jeden Fall die schwierigste Bahn, die ich jetzt so bisher auch kenne. Whistler soll noch schwierig sein in Kanada, aber es gibt extreme Unterschiede. Also na klar, von außen sieht man das nicht unbedingt, aber erstens, die Geschwindigkeit variiert halt auch von Bahn zu Bahn. Es gibt manche Bahnen, da fährt man nur an die 120. Es gibt manche, da fährt man 145. Der Geschwindigkeitsrekord liegt, glaube ich, sogar von Francesco Friedrich in Whistler bei 154 im Viererbob. Das ist dann schon richtig schnell. Und gerade in Altenberg zum Beispiel ist es so, man hat schon ab der Kurve 300 km/h. Und es ist eine hohe Geschwindigkeit, die man die ganze Zeit aufrechterhalten muss. Und dann die Kurvenkombinationen machen natürlich auch noch einen Unterschied. Zum Beispiel auch Sigulda ist auch eine sehr schwierige Bahn. Da kommen die Kurven extrem schnell nacheinander. Und in Winterberg zum Beispiel ist es so, da sind oben eher lange, offene Kurven und da ist es auch oben nicht so schnell. Da hat man vielleicht 60 km/h bis zur Kurve 7 gefühlt. Da hat man mehr Zeit zum Denken und da ist etwas entspannter. Und ja, die Geschwindigkeit macht es auf jeden Fall und die Kurvenradien auch einfach, wie eng die Kurven sind, wie schnell die aufeinander kommen.
Genau. Und beim Fußball gibt es ja häufiger den Vergleich, dass es irgendwie einen Heimvorteil gibt, weil man irgendwie auf dem Platz auch trainiert und spielt. Und wenn man die Bahn, wie du es gerade beschreibst, so mehr oder weniger auswendig kennen muss, boah, ich glaube, ich meine, du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass der André Lange da in Peking quasi gerade die Mannschaften ausbildet, trainiert und nächstes Jahr findet die Olympiade in Peking statt. Ich glaube, so oft seid ihr Peking noch nicht die Eisbahn runtergefahren und die fegen da gefühlt 1000 Mal runter bis zur Olympia. Großer Nachteil oder egal, weil ihr kennt in Anführungsstrichen den Plan, habt die Kurven alle auswendig gelernt, wisst, wo welcher Druck drauf ist und gleiches Recht für alle oder schon großer Vorteil oder Nachteil, je nachdem, aus welcher Perspektive?
Also die Chinesen haben schon einen riesen Vorteil dadurch, muss man jetzt sagen. Es ist halt so, dass die Bahn wurde ja jetzt letztes Jahr fertig gebaut und eigentlich hätten wir auch schon im Oktober sowie jetzt im März hingedurft für einen Weltcup.
Okay.
Allerdings wurde das wegen Corona abgesagt. So, und die Chinesen sind jetzt seit Oktober drüben und sind immer noch drüben und fahren die ganze Zeit. Und von uns war noch keiner da. Also von all unseren anderen Nationen war noch keiner da. Die Chinesen sind die einzigen, die dort bisher gefahren sind und werden da jetzt auch noch weiterfahren. Die haben schon einen riesen Vorteil. Die können da auch Material testen bis ins Unendliche. Die kennen nicht nur die Bahn auswendig. Die wissen dann bald auch genau, was für Kufen da am besten sind, welcher Bob vielleicht besser ist.
Ja.
Allerdings können sie sich jetzt auch nicht mit uns vergleichen. Das kommt halt so ein bisschen dazu. Also die können sich ja nur miteinander vergleichen. Die wissen jetzt nicht, wo stehen sie im Vergleich zu uns. Haben wir vielleicht im Material schon mittlerweile einen Sprung gemacht, den die nicht haben? Ja, dann ist auch immer die Frage, was kriegen die für Anschieber noch für nächstes Jahr? Sind die am Start? Können die mithalten? Also sie haben schon in der Bahn einen Vorteil, aber wir versuchen natürlich dagegen zu halten.
Okay, also keine Ausrede jetzt hier schon.
Nee,
okay.
Keine Ausrede.
Okay. Und dann noch die letzte Frage zum Thema Bob, von meiner Seite aus. Wie ist es mit Zuschauern? Ich meine, die fehlen ja auch nun mal bei euch. Ich meine, du hast gesagt, ihr konntet die Saison durchziehen, aber ist schon traurig, weil Startziel, keine Anfeuerungsrufe. Ich weiß gar nicht, hört man unterwegs theoretisch auch die Zuschauer oder nimmt man das gar nicht wahr? Wie läuft das und wie stark vermisst du die Zuschauer beim Bobfahren?
Also unterwegs kriegt man nicht viel davon mit, wenn man so in seinem Fokus ist. Und das ist auch extrem laut an so einer Bobbahn. Jeder, der schon mal da war, kriegt das dann vielleicht auch mit. Es ist sehr laut im Bob, da hört man das nicht. Aber gerade am Start und im Ziel kriegt man das extrem mit. Also am Start, wenn da richtig Stimmung ist, wenn da viele Leute sind, die anfeuern, dann ist man nochmal 10% mehr motiviert, würde ich sagen. Und ja. Es ist schon richtig cool. Und auch wenn man ins Ziel kommt, da sind Zuschauer, das ist einfach eine viel, viel coolere Atmosphäre. Das hat schon extrem gefehlt dieses Jahr. Es war sehr, sehr schade. Also wir sind froh, dass wir unsere Saison so durchziehen konnten und dass alles stattgefunden hat, aber ohne Zuschauer ist es doch was anderes. Das muss man schon sagen, ja.
Glaube ich.
Ja. Dann letzte Frage von mir zum Thema Sport. Was würdest du dir für den Bobsport allgemein wünschen? Also gibt es irgendwo Verbesserungspotenzial auf Medien bezogen, gesellschaftlicher Natur etc. pp.?
Also ich finde zum Beispiel den Monobob schon einen Schritt in die richtige Richtung, dass das vom Material her ein bisschen fairer wird alles. Das finde ich auch ganz cool. Wir in Deutschland haben da natürlich jetzt gut reden. Wir haben immer gutes Material eigentlich soweit. Aber ich finde es cooler, wenn das ein bisschen angepasster werden würde, wenn jetzt nicht man so einen riesen Materialvorteil aus der Nummer mitnehmen könnte. Mittlerweile ist es ja auch nicht mehr ganz so krass. Die anderen Nationen holen schon auf, aber dieser Monobob ist ja einfach, da haben alle den gleichen Bob bekommen, alle Nationen. Und da gibt es in dem Sinne keinen richtigen Materialvorteil. Das finde ich schon mal ganz cool. Und ansonsten, was würde ich mir sonst noch wünschen? Ja, dass wieder viele Zuschauer hier hinkommen können und dass auch mehr Zuschauer generell an die Bahn kommen. Das ist schon cool. Und viele Leute haben das gar nicht mal so richtig gesehen, so Bob in echt, sehen das immer nur im Fernsehen und in echt ist es nochmal was ganz anderes, weil es einfach man die Geschwindigkeit viel mehr mitbekommt und so und ja, Zuschauer sind immer gern gesehen an den Bahnen.
Und wie ist das mit Amateuren? Kann man eigentlich irgendwie so ein, keine Ahnung, es gab ja damals von Raab, was hat der dann
noch?
Die Wok-WM.
Habe ich auch gedacht. Oder ist uns abgesprochen, ich wollte auch fragen, ob sie schon mal mit dem Wok zum Ende die Bahn runtergefegt ist.
Ja.
Nee, bin ich noch nicht.
Aber kann man im Bob theoretisch als erfahrener Pilot oder Pilotin entsprechend irgendwie Leute mitnehmen, die eigentlich nichts mit dem Bobsport zu tun haben? Kann man die hinten draufsatteln? Geht sowas? Oder ist sowas dann eher absolut untersagt, weil das Risiko zu stürzen dadurch deutlich höher ist?
Nee, doch, das geht schon. Es kommt immer von Bahn zu Bahn an. Manche Bahnen erlauben das nicht ganz, dass man da fremde Leute mitnimmt, aber manche schon. Und es gibt ja sogar auch Taxibobfahrer, die...
Was ist das?
Ja, es gibt Taxibobfahrer.
Fehlen mal die vier und dann kommen...
Wie bei Formel 1 wahrscheinlich,
Bahnen,
oder?
Und man
weiß nicht, wie das bei der Formel 1
ist. Da gibt's ja auch, kannst ja auch dieses Rennkar mitfahren, dann fährst du halt auch 300 km/h, aber bist du halt Beifahrer. Kannst
genau,
auch
ja, im Taxibob ist es auch so. Die fahren Viererbob quasi, drei können noch hinten rein und nur der vorne ist eigentlich der erfahrene Pilot und dann kann man sich so eine Taxibobfahrt.
Wie ist das auf der Strecke in Winterberg?
Ja, da kann man sich auch Taxibobfahrten kaufen.
Okay.
Ja, kann man mitfahren, wenn man Bock hat.
Daniel, ich glaube, wir machen gleich mal Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja.
Du hast eher Geburtstag.
Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob das ein Vorteil für dich ist.
Kommt drauf an, ob du in der Mitte sitzt.
Kannst du schön auf die Revanche warten.
Alles gut.
Ja. Wie machst du Urlaub?
Dieses Jahr eigentlich gar nicht. Es ist ja mega schwierig momentan. Ich meine, also unsere Saison ist auch noch nicht ganz vorbei. Wir haben jetzt noch ein paar Testfahrten am Königssee und dann noch in La Plagne in Frankreich. Und eigentlich wollten meine Anschieberin und ich nach der Saison nach Bali fliegen und ein bisschen Urlaub machen, aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, was so Sache ist, was so geht. Aber wir hoffen doch, dass wir nochmal eine Woche oder zwei Urlaub kriegen, weil nach der Saison ist das immer entspannt, mal ein bisschen runterzukommen.
Ja, und wann beginnt dann quasi wieder die Vorbereitung? Das heißt, ihr habt nur wahrscheinlich ähnlich wie beim Fußball einfach nur einen begrenzten Zeitraum, wo ihr sagt, da könnt ihr theoretisch in Urlaub, weil danach beginnt dann wieder das Training und dann ist eigentlich Urlaub nicht vorgesehen.
Genau, richtig. Bei uns ist immer der März so der Monat, wo wir frei haben eigentlich.
Ja, scheiße.
Was Jahr. Jetzt dann schon ist. Und dann geht es im April schon wieder los eigentlich. Okay. Allerdings habe ich jetzt auch schon mit meinem Trainer abgesprochen, dass wir vielleicht dieses Jahr dann einfach schon trotzdem Mitte März wieder anfangen statt im April und dafür dann halt für im Sommer irgendwann mal 2 Wochen nochmal frei halten, dass ich dann doch irgendwann nochmal wegkomme, weil wir hoffen natürlich, dass es im Sommer wieder möglich ist, irgendwo hinzufahren oder zu fliegen.
Wie ist das, wenn ihr unterwegs seid, also mit dem Bob-Team an sich? Hat man Zeit, sich die Gegend anzugucken oder ist man so forciert aufs Turnier, dass man eigentlich zu nichts kommt, außer man setzt sich einfach nur mit der Bobbahn auseinander?
Normalerweise haben wir schon auch immer mal Zeit, was zu erkunden. Wir haben immer so 2 Tage frei die Woche ungefähr und die nutzen wir dann auch zum Beispiel in St. Moritz oder so. Da kann man auch echt schöne Sachen erleben. Das ist ein schöner Ort. Oder auch in Igels in Innsbruck. Wir haben ja auch ein paar echt coole Orte dabei, wo wir dann auch gerne mal uns die Orte angucken oder was es da halt so zu sehen gibt, die Sehenswürdigkeiten. Ja, dieses Jahr war das leider auch dann nicht möglich, weil da durften wir nicht einfach vom Verband aus auch nicht das Hotel verlassen. Also wir haben wirklich den ganzen Winter nur im Hotel verbracht. Und ob wir jetzt in St. Moritz oder in Altenberg oder in Winterberg waren, war auch egal, weil wir waren eh nur in unseren 4 Wänden. Ah. Aber sonst erkunden wir doch auch immer schon mal gerne die Gegend.
Okay, das heißt, in Norwegen warst du ja auch schon, in Lillehammer?
Genau, richtig.
Und ja. Da konntest du dir auch ein bisschen was ansehen.
Ja, Lillehammer ist auch richtig cool gewesen. Da haben wir uns was in Lillehammer angeguckt, in Oslo auch. Ja. Dann mal am Ende, das war auch sehr, sehr schön. Auch landschaftlich richtig zu empfehlen, ja.
Ja, können wir nur bestätigen.
Ich hatte vorhin gesagt, dass du dann sogar den Urlaub mit deiner Anschieberin zusammen machen würdest. Aber wann machst du denn mal wirklich Urlaub vom Bobsport? Also wenn ihr zu zweit als Mädelstruppe dann unterwegs seid, werdet ihr ja trotzdem irgendwie doch nochmal über Bobsport sprechen müssen. Das kann man ja nicht klammern.
Ja, das stimmt. Aber wir sind halt auch echt gute Freundinnen. Das ist bei den anderen teilweise dann nicht immer so. Aber wir sind auch so privat echt gute Freundinnen. Deswegen waren wir auch letztes Jahr schon zusammen im Urlaub in Lissabon, waren wir da. Also mit ihr ist das dann doch auch wie Urlaub. Aber ich habe ja natürlich auch noch Freunde außerhalb des Bobsports und mit denen wollte ich auch eigentlich gerne letztes Jahr in Urlaub fliegen. Mit einer Freundin aus der Uni wollte ich gerne nach Griechenland. Das war dann auch in Corona-Zeiten, das hat sich auch erledigt, aber auch das wäre sonst nochmal geplant gewesen und auch darauf würde ich mich bald sehr freuen wieder.
Okay, hast du vielleicht noch irgendwie eine Geschichte aus der Kindheit, weil Urlaub ist jetzt gerade nicht so viel, aber gibt es irgendwo was, wo du sagen kannst, okay, wenn ich an Urlaub denke und an meine Kindheit, ist bei dir jetzt noch nicht so lange her wie bei uns jetzt hier, aber gibt es irgendeine Geschichte, die du vielleicht irgendwie mit uns teilen möchtest, irgendwie was, wo du sagst, da gab es einen coolen Ort oder eine coole Aktivität?
Schwierig. Also ich habe als in meiner Kindheit viele coole Urlaube gehabt und auch ganz viele verschiedene. Also wir waren oft mal so in der Sonne auf Mallorca, Teneriffa, Marokko, da überall. Aber wir waren auch an der Nordsee. Mit meinen Großeltern zum Beispiel war ich immer auf so einem Bauernhof eine Zeit lang. Das war auch cool. Oder in Holland in so Centerparks. So ganz verschiedene Urlaube hatten wir wirklich und alle hatten was. Also es gab jetzt aber nicht so die eine Story.
Aber eigentlich immer viel unterwegs.
Ja, doch. Also wir waren immer viel im Urlaub, ja. Doch, das war auch immer sehr, sehr schön als Kind, ja.
Das liegt jetzt aber nicht daran, dass Una so scheiße ist, dass man weg muss. sondern
das ist jetzt Interpretationssache, nein.
Obwohl, was hat dein Großvater immer als Zitat gesagt?
Woanders ist auch scheiße.
Genau.
Ja. Ja, gut.
Also von daher ist ja auch so. Also im Endeffekt ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich irgendwo auf der Welt zu Hause fühlt und so fühle ich mich zum Beispiel in Una zu Hause und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo so den Punkt hat, weil ich selber bin ja auch viel unterwegs und wenn man dann halt entsprechend, egal wo man auf der Welt ist, weiß man immer, wo es zu Hause ist sozusagen und das Gefühl ist sehr, sehr schön und das gönne ich jedem. Ja, und dann ist Una auch echt geil. Also ich meine, Una ist auch sonst geil, aber...
Klar, wir gucken jetzt gerade raus, 9 Grad, Regen, der gegen die Scheibe prallt.
Ja. Richtig schön. Cool.
Ja, voll schön hier.
Ja.
Nee, aber wir fragen eigentlich zum Ende immer die Leute nach einem Tipp aus ihrer Heimatstadt und was es da irgendwie besonders Schönes gibt oder beziehungsweise Leckeres oder Sonstiges. Und Daniel und ich haben halt vor, diese Tour mit dem Fahrrad abzufahren. Und wir sind echt froh, dass du jetzt jemand bist, der aus der Heimat ist, weil ich glaube, wir dürfen da schon gefühlt durch ganz Deutschland. Ach, willst du gar nicht einen Tipp nach Una fragen?
Nein, alles gut, alles okay. Gut.
Nee, ich würde gerne mal wissen, was würdest du jetzt, also jetzt uns ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber was würdest du den Leuten, die jetzt gerade zuhören, irgendwie sagen, sagen, ey, wenn ihr mal nach Unna kommt, was gibt's da irgendwie Cooles oder in der Nachbarstadt in Dortmund oder so?
Nee, Unna.
Unna?
Okay. Unna.
Ja. Ja, Unna, da ist natürlich richtig viel los, ne? Nee, also die...
Wir müssen gerade Werbung für die Stadt machen, ja?
Ach so, ja, okay, warte. Nee, also die Innenstadt finde ich tatsächlich richtig cool. Also, weil die so schön alt geblieben ist. Also, so, das hört sich jetzt schon wieder nicht so positiv an. Aber nein, ich finde andere Kreislauf Städte...
klatschen sie gerade.
Andere Städte sind schon so modernisiert und alle sind in Unna, ist noch...
Nein, aber das stimmt ja wirklich. Es gibt ja wirklich eine Altstadt. Es gibt ja wirklich eine Altstadt, genau. Ja, und das Nikolaiviertel, genau. Richtig,
ja.
Hat ja wirklich was, das stimmt.
Das finde ich schon echt schön. Und auch mit dem Marktplatz und so, ist es ja auch zweimal die Woche dann Markt noch. Ja. Gibt es ja noch immer.
Dienstag und Freitag.
Das finde ich schon richtig, also das finde ich richtig cool. Und ja, auf dem Markt war ich früher auch immer mit meinen Großeltern, habe da eine Waffel gegessen. Die kann ich jedem empfehlen. Die sind sehr lecker an diesem Waffelstand. Also den Markt in Unna mal besuchen und durch die Stadt schlendern.
Also essen wir eine Waffel in Unna am Markt und von da aus geht es dann auf Tour.
Genau. Okay.
Gut, okay, Laura, vielen Dank, dass du
einen
da warst.
Einen habe ich ja noch.
Ja, ach ja, stimmt, einen da war ja noch.
Einen
stimmt.
Haben wir noch. Wir waren ein bisschen schockiert, als du gerade ins Büro gekommen bist und eigentlich nur in gedeckten, dunklen Farben hier reingekommen bist. Uns wurde gesagt, dass du eigentlich ein Riesenfaible für alles hast, was pink ist. Wie kommt's, dass eine Frau deines Alters ein Faible für pink hat?
Das hat sich mal so entwickelt. Also ich konnte da gar nicht richtig was für. Ich habe mal ein paar Sachen beim Bob so gehabt.
Du hast sogar einen pinken Bus, kann das sein?
Ja, ich habe auch einen pinken Bus. Ja, ich sag ja, das hat sich so entwickelt. Also ich hatte mal so ein paar Sachen beim Bob, die pink waren. Und das war natürlich für alle so, hä, hier ist alles Werkzeug und dreckig und schwarz. Und dann fing das irgendwie so an. Und dann hatte ich einen Sponsor, der dann mal die Idee hatte, pinke Mützen zu machen. Und da meinte ich so, ja, voll cool, weil dann hat man so einen Wiedererkennungswert auch und so. Dann haben wir halt pinke Mützen entworfen und dann habe ich mir auch noch so hier und da so ein paar pinke Sachen geholt fürs Bobfahren. Und dann irgendwann kam er mit der verrückten Idee, einen pinken Transporter zu machen. Und dann meinte ich so, okay. Und irgendwie hat sich das halt so weiter reingesteigert. Jetzt ist gefühlt alles pink. Aber in meinem privaten Leben laufe ich in normalen, unauffälligen Sachen rum. Aber im Sportlichen dann pink.
Okay. Dann hätte ich jetzt nur noch eine abschließende Entweder-Oder-Frage. Wenn man aufs nächste Jahr zielt, pink oder gold?
Dann würde ich doch gold nehmen.
Ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles Gute dafür. Und gerne, wenn du erfolgreich bist, aber auch wenn du nicht erfolgreich bist, kannst du sehr, sehr gerne mal wiederkommen und erzählen, was es Neues aus dem Bobsport gibt und was du so auf deinen Touren erlebt hast, weil das war auf jeden Fall super spannend. Und von daher herzlichen Dank, dass du da warst und vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast.
Sehr gerne, es war sehr cool, danke, dass ich da sein durfte.
Was wünscht man am Bobfahren? Also gut Fahrt, komm gut runter, gibt es eigentlich einen Spruch? Petri heil? Keine Ahnung.
Nee, kannst du dir aussuchen.
Ja. Komm gut heile runter.
Okay.
Fühlt den Rhythmus, fühlt die Musik.
Genau. Genau.
Gut, alles klar. Danke.
Cool, danke schön.
Ciao, ciao.
Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.